No offense, but your brain is a terrible place to keep your big idea. It belongs in the world, but you know that already. You have a calling, a voice that says, this is what I'm meant to do. Create the website your big idea deserves with Wix. Make it your own with top-to-bottom customization, AI to help realize your vision, and built-in business tools to turn your daydream into your dream job. Wix supports every stage of the business journey, except one. Your decision to begin. Ready? Go to Wix.com.
Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo, willkommen beim Telestammtisch zu einer Spezialausgabe und das, ich möchte nicht übertreiben, wird der beste Podcast eures Lebens, weil er einfach von zwei Leuten ist, die einfach wissen, was gute Podcasts ausmachen. Wenn ich sage, diese zwei Leute wissen, was gute Podcasts sind, dann möchte ich mich da ein bisschen rausnehmen und damit sei gesagt, nur einer von uns weiß, wie gute Podcasts gemacht werden und der war auch derjenige, um den es heute hier im Grunde geht, nämlich der Johannes. Hallo Johannes.
Hi, und wir nennen jetzt natürlich nicht, was gute Podcasts ausmachen. Das könnt ihr rausfinden während des Podcast-Hörens. Könnt ihr nachher denken, genau. Okay, was hat diese Podcast-Folge jetzt legendär gemacht? Genau.
Außerdem bringen wir bald ein Buch heraus vom Telestammtisch. So machen wir gute Podcasts und da wollen wir natürlich auch, dass ihr das kauft. Ne? Wir wollen ja reich werden. Ganz, ganz wichtig.
Richtig, ja. Richtig. Und dann die Weltherrschaft.
Ganz genau, die Weltherrschaft. Und dann machen wir unser eigenes Filmfestival, das Worldwide Filmfestival. Und alle anderen Filmfestivals sind damit komplett aus der Mode, weil es gibt nur noch das eine. Ach, das wird so schön sein. Ach ja, aber gut, Johannes, Filmfestival, was für ein super Stichwort. Denn, Überraschung, du warst beim Filmfestival. Und jetzt warst du aber nicht auf irgendwelchen so No-Name 0815 Filmfestivals wie Cannes, Venedig, Berlinale, Locarno, San Sebastian, TIFF oder so. Nein, du warst in Emden.
Ali, wie fies du das jetzt ankündigst. Also, das ist ja unverschämt. Genau, auf dem Discord-Server wurde ja, glaube ich, mindestens einmal gefordert, mehr Festivals. Und nachdem ja Kati und Paul schon auf dem Doc-Film-Festival waren und da ein bisschen drüber berichtet haben, habe ich gedacht, ich ergreife die Chance und fahre mal hier im Norden. Ich lebe ja in Oldenburg und Emden ist ja gar nicht so weit entfernt von Oldenburg. Hab gedacht, in Emden findet ja auch ein Filmfestival statt. Und zwar fand das jetzt vom 11. Juni bis zum 18. Juni statt. Und ich bin das erste Mal da gewesen.
Wirklich? Heißt das etwa, dass du erst seit kurzem in dieser Region wohnst oder hast du es einfach jetzt jahrelang verpasst?
Ja, ich habe das jahrelang verpasst. Ich bin bis jetzt nie wohnungstechnisch aus Oldenburg rausgezogen, bin auch erst letztes Jahr das erste Mal auf dem Oldenburg Film Festival gewesen. Also letztes Jahr war ich das erste Mal auf Festival und dieses Jahr war ich jetzt das erste Mal akkreditiert auf einem Festival.
Ja, also grämlich nicht. Ich kenne das von mir. Ich wohne ja in der Nähe, ganz nah von Köln. Ich war auch erst zweimal auf dem Cologne Film Festival, obwohl das auch sehr, ich möchte sagen, publikumsfreundlich ist. Das ist jetzt auch mehr so ein Publikumsfestival. Ich glaube, wie Emden auch, oder?
Genau, richtig. Das kann man nochmal sagen. Du hast ja natürlich Cannes und Venedig und einige andere. Das sind natürlich die großen Festivals. Und es gibt ja viele, viele andere kleinere Festivals, die alle auch unterschiedliche, ja, was ist denn der Plural von Fokus?
Fokussen.
Ihr wisst, was ich meine. Also, ne, die konzentrieren sich zum Teil. Zum Beispiel das Fantasy-Filmfest. Da ist ja klar, da werden Genrefilme gezeigt. Das Emdener Filmfest zeigt auf jeden Fall auch deutsche Filme, aber auch britische Filme, skandinavische Filme und konzentriert sich vor allem darauf, auch wenn es dieses Jahr ein bisschen internationaler wurde, habe ich gelesen, weil zum Beispiel auch Indien und Kanada dabei waren, was einige Filme angeht. Genau, und ich habe auch geguckt, letztes Jahr waren so knapp 20.000 Besucherinnen und Besucher auf dem Filmfest Emden.
Das ist ordentlich, denn ich sag's direkt, ich verbinde mit Emden folgende Begriffe. Friesland oder Nordfriesland natürlich, damit natürlich auch Nordsee und Wolfgang Petersen und Otto Waalkes, weil die, glaube ich, beide in Emden geboren sind, glaube ich. Bei Otto bin ich mir sehr sicher, bei Wolfgang Petersen, Gott hab ihn selig, bin ich mir gerade unsicher. Aber ich war sehr verblüfft, als ich dann doch mitbekommen habe, dass es ja dieses Jahr nicht das dritte, das vierte oder das sechste Mal ist, dass dieses Filmfest stattfindet, sondern tatsächlich schon das 35. Mal. Und da muss ich sagen, Gratulation, das ist auch eine Leistung. Und Die Präsentation online ist auch sehr professionell. Also es sieht jetzt nicht aus wie so ein kleines Vorstadt-Filmfestival. Das Programm liest sich meines Erachtens auch durchaus interessant. Klar, wenn ihr jetzt da wollt, dass das die ganz, ganz großen Dinger sind, die sonst nur Cannes oder Venedig bekommen, das würdet ihr hier nicht finden. Aber ich finde so, von dem, was ich mitbekommen habe, ist die Auswahl schon sehr differenziert, schon sehr mannigfaltig. Da ist für jeden was dabei. Hattest du denn bei deiner Vorbereitung schon so einen Fahrplan? Hast du dir vorgenommen, das will ich auf jeden Fall gucken, oder war das mehr so ein spontanes, ich schau mal, was ich bekommen kann?
Erstmal müssen wir jetzt natürlich noch festhalten, wir haben jetzt einfach Filmfest Emden gesagt. Das ist ja so nicht richtig.
Oh, okay.
Es ist das internationale Filmfest Emden-Norderney.
Okay.
Also das Filmfest findet sowohl in Emden als auch in Norderney statt. Ich bin aber nur in Emden gewesen, auch wenn ich schon gedacht habe, auf Norderney, also auf der Insel zu sein und dann auch beim Festival zu sein, ist, glaube ich, auch ganz cool. Aber nur, dass wir hier nicht eine der ostfriesischen Inseln einfach hier unterschlagen. Das wollen wir ja.
Nein. Also
das genau. Auf jeden
Fall. Also gut, Norderney und Emden, vielen Dank dafür. Also Johannes, auf meine Frage zurückzukommen, ich stelle sie gerne noch einmal. Als du dich in Anführungszeichen vorbereitet hast auf dieses Filmfestival und dir das Programm angesehen hast, gab es für dich da ja einen Weg, den du einschlagen wolltest? Wolltest du alles mitnehmen, was geht? Hast du nur geguckt nach Sachen, die dich interessieren? Oder hast du einfach so, wie wir gerade eben auch diesen Podcast machen, gesagt, ich mache einfach go with the flow?
Ja, das ist ja nicht so einfach bei so Festivals, besonders finde ich bei so kleineren Festivals. Also ich habe mal geguckt, es liefen jetzt dieses Jahr 51 Langfilme und 28 Kurzfilme. Und aus insgesamt, ich glaube, 11 Ländern müssen das gewesen sein. Und bei vielen dieser Filme, weil auch einige Premieren dabei waren oder Deutschland-Premieren, gab es zum Teil gar keine Trailer. Mhm. Das heißt, es gibt zum Teil einfach nur Bilder und dann halt so einen Text, eine Inhaltsangabe und manchmal und dann noch immer so einen schönen vom Festival aufbereiteten, was macht diesen Film besonders Text. Und daran muss man sich dann halt orientieren. Und es ist jetzt ja nicht so, dass, keine Ahnung, bei wer man ihn kann, wird man sagen, oh, der neue Film von Julia Ducournau, den gucke ich mir natürlich an. Und dann orientiert man sich irgendwie daran. Oder man denkt, oh, Paul Mescal spielt in einem Film mit, gucke ich mir das an. Und es ist hier nicht so gewesen. Und es war auch nicht so, also ich habe jetzt gar nicht so viele Filme gesehen. Wir reden jetzt im Podcast insgesamt über 7 Filme von 51 langen Filmen. Auch ich finde, das muss man immer sagen, wenn man jetzt am Ende vielleicht ein Fazit sieht. Ich habe natürlich nur einen kleinen Ausschnitt davon gesehen, weil ich jetzt auch nicht mir für dieses Festival frei nehmen konnte und da jetzt alle Tage lang alles gucken konnte. Ich habe mich jetzt aber dann auf neue Sachen konzentriert, weil zum Beispiel Nora Tschirner sollte den Emdener Schauspielpreis kriegen, ist dann aber leider krank geworden, aber deswegen gab es zum Beispiel einige ihrer Tatorte und einige andere Filme von ihr, die liefen hier auch. Und das machen ja andere Festivals unter anderem auch. Letztes Jahr war Dominik Graf in Oldenburg. Aber ich denke, also es ist, glaube ich, auch schön, dann solche Filme irgendwie das erste Mal oder nochmal im Kino zu gucken, aber ich denke dann ja immer, nein, ich will ja was Neues sehen. Ich möchte irgendwie sehen, was das normale Publikum, was nicht in Emden ist, noch nicht sehen kann. So, ich möchte mich hier irgendwie ein bisschen exklusiv fühlen.
Ja, kann ich verstehen. Also ich weiß, dass ich jetzt beim Cologne Film Festival war, hat es irgendwie auf der einen Seite Spaß gemacht, weil du halt eben planen musstest, wenn ich den gucke, kann ich den anderen nicht gucken und ich muss ja noch irgendwie nach Hause kommen und wie lang geht der, okay, wie viel Zeit habe ich zwischen den beiden Vorstellungen, 2 Stunden, wie verbringe ich die, das gehört ja auch irgendwie mit dazu und ja, also ich kann euch auch nur da draußen den Rat geben. Und das, meine Einleitung war sehr gehässig, das gebe ich zu, aber sie war liebenswert gehässig gemeint. Und ich weiß, dass so Filmfestivals, so kleine, halt eben auch so nicht unbedingt den besten Stellenwert haben, aber das müssten sie eigentlich haben, denn die sind eigentlich echt eine Reise wert. Also, was heißt eine Reise? Aber wenn ihr jetzt wie Johannes in der Nähe von einer Stadt seid, wo es ein Filmfestival gibt und euch interessiert Filme und ihr sagt, Leute, ich mag Filme so sehr, ich muss nämlich nicht nur einmal im Jahr den einen Blockbuster angucken, den ich mit meinen Freunden immer gucke, sondern ich möchte mich erweitern, nenne ich es mal, dann geht gerne auf so Filmfestivals. Also da werdet ihr einige Perlen erleben. Ihr werdet vermutlich auch ein oder anderes Mal Grobzeug erwischen. Das gehört halt einfach dazu. Sagen wir, wie es ist. Ich bin auch sehr gespannt, was Johannes da vielleicht für sich entdeckt hat. Aber hier nochmal meine Aufforderung, wenn ihr euch für Filme interessiert, auch gerne abseits der, ich nenne es mal Wohlfühlzone, dann gebt auf jeden Fall auch kleinen Filmfestivals in eurer Nähe eine Chance. Sie haben es auf jeden Fall verdient.
Total, und das ist einfach ein wunderschönes Angebot, ne, da Filme zu sehen zu können, die ja zum Teil auch nie einen Release bekommen. Also natürlich gibt es auch Filme, die dann später nochmal starten oder vielleicht schon gestartet sind, wenn es irgendwie Retrospektiven sind, aber auch dann kann man natürlich sagen, ist natürlich cool, auch einfach nochmal irgendwas Älteres im Kino sich anzugucken. Und bei vielen Festivals oder zumindest ist vielen Festivals, meine Erfahrung von zwei Festivals, wo ich war, ist es jetzt auch so gewesen, dass das Publikum immer mit voten konnte. Also es gab hier sowohl in Oldenburg als auch in Emden gab es Jurypreise. Man hatte halt so Zettel bekommen und da sollte man dann halt entweder abkreuzen oder abreißen, wie gut oder nicht so gut man den Film fand. Und dementsprechend wurden dann auch Filme prämiert. Und das ist, finde ich, auch einfach eine schöne Sache, dass das Publikum da so mitbestimmen kann. Mhm. Und ich würde natürlich sagen, auch wenn ich jetzt ja schon über 30 bin, gehörte ich, glaube ich, trotzdem zum deutlich jüngeren Teil dieses Festivals. Junges Leuts, geht bitte auch auf Festivals. Das kann nicht sein, dass Festivals so... Also ich freue mich auch, wenn ältere Leute dahin gehen natürlich, aber junge Leute sollen bitte auch dahin gehen.
Ja, aber das ist eine gute Frage. Ich finde ja, jedes Festival hat so ein bisschen seine eigene DNA. Ne? Also bei einem Genre-Festival ist es halt ganz klar, da sind Horror-Fans, Science-Fiction-Fans dabei. Bei Cannes ist es halt mehr so die Feuilleton, die Journalie, die da hingeht, ja, die großen Namen. Ja, das ist natürlich auch ein Schaulauf. Ich glaube, alleine bei Cannes als passiver Zuschauer, Zuschauerin dabei zu sein, ist schon sowas wie ein Prestige-Objekt, muss man sagen. Aber wo würdest du jetzt die, ich nenne es mal Festival-DNA von Norderney-Emden einordnen? Wir haben schon gesagt, das ist ein Publikumsfestival, aber hattest du das Gefühl, dass das schon so ein bisschen, ja, arzi-fazi ist? Ist es mehr bodenständiger gewesen? Wie hast du es jetzt aufgenommen?
Das ist, da laufen schon Arthouse-Filme und Indie-Filme auf jeden Fall. Ich finde, man merkt, also ich habe ja nur ein paar gesehen, aber ich habe mir die anderen auch alle angeguckt. Man merkt auf jeden Fall den Fokus regional, dass so neben deutschen Filmen halt auch vor allem britische Filme gezeigt werden, skandinavische Filme. Es lief zum Beispiel auch ein Film aus Chile, aber diesen Fokus auf jeden Fall. Und ich würde sagen, zumindest das, was ich gesehen habe vom Genre, bewegt sich das halt so zwischen Drama, Komödie, vielleicht manchmal so ein bisschen in Richtung Thriller, zumindest habe ich da einen gesehen. Also das ist so der Fokus. Ich finde, das sind schon typische Festivalfilme auch. Mhm. Also ich habe halt einen, unter anderem einen Film, gehen wir später nochmal dann drauf ein, gesehen über eine junge Frau und ihren Vater, die halt chilenische Berg- und MinenarbeiterInnen sind. Und ich finde, das ist irgendwie auch schon so ein Festival-Klischee.
Ja.
Oder?
Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, genau. Ja, ja. Also ich glaube, was auf jeden Fall sein muss bei Festivalfilmen ist Originalton und Untertitel, ganz wichtig. Also ich glaube, wenn man auf ein Festival geht und dort einen synchronisierten Film sieht, wird man sterben, weil da läuft irgendwas falsch. Ich glaube ganz ehrlich, ich habe noch nie einen synchronisierten Film auf dem Festival gesehen. Glaube ich noch nie.
Du hast mehr Festival-Erfahrung als ich.
Aber auch nicht so viel.
Ich war, nein.
Also das, ja. So Fantasy-Filmfest würde ich jetzt mal ausklammern, weil ist das wirklich ein Festival? Ja, ja. Aber ja.
Aber auch da, also zumindest in Hamburg, wo ich war, da läuft das ja immer im Savoy. Ich glaube, im Savoy läuft nur OV oder OMO. Ich glaube nicht, dass da das jemals im Savoy gefühlt zu... Es kann auch sein, dass es nicht stimmt, weil da läuft auch sowas wie Lilo und Stitch. Das wird wahrscheinlich doch synchronisiert laufen. Aber ich glaube schon, wenn es um gewisse Filme geht, dann laufen die im Savoy im O-Ton.
Du hast gesagt, es waren ungefähr 20.000 Zuschauer, ne?
Letztes Jahr.
Wie hast du es denn jetzt dieses Jahr wahrgenommen? Du warst, glaube ich, 3-4 Tage da. War es schwierig, Karten zu bekommen? Waren die Kinos überfüllt? Wie groß waren die Kinos überhaupt? Waren das echte Kinos? Waren das sporadische Kinos? Ich habe so viele Fragen, Johannes, bitte beantworte mir all meine Fragen.
Ich habe es mir relativ einfach gemacht und einfach nur eine Location quasi gebucht. Also neben dem VHS Forum und dem Festspielhaus in Emden liefen viele Filme im CineStar in Emden. Und da ich gedacht habe, parken suboptimal und irgendwie zwischen Filmen hin und her hetzen, habe ich gedacht, nee, das weiß ich nicht, weil ich da ja auch noch nicht wusste, wie weit ist das alles, wie gut kann man parken, wie schnell komme ich hin und her. Deswegen war ich nur im CineStar. Da war tatsächlich viel los, würde ich sagen. Ich hatte natürlich den Vorteil durch die Akkreditierung, glaube ich zumindest auch, dass mir das vorher freigeschaltet wurde. Also ich hatte bei keinem einzigen Film irgendwie eine Problematik, da kein Ticket zu bekommen. Ich habe aber mitbekommen von einem Kollegen, den ich dann auch schon aus Hamburg, aus den Pressevorführungen kannte, dass zum Teil auf jeden Fall einige Vorstellungen ausgebucht waren. Und ich würde auch sagen, je nach Film, wo ich drin saß, bei einigen war es relativ leer, aber das waren dann, und bei anderen, wo da auch ein großer Saal war, war es dann doch ganz schön voll. Ich habe mich aber schön immer relativ weit nach vorne gesetzt und da ist es dann doch eher leerer. Was ganz cool war im Sinister, das habe ich aber nicht ausprobiert, weil ich hatte Schiss, dass ich einschlafe. In einigen Sälen gab es in der ersten Reihe, das sind dann keine Stühle.
Ja, ich kenne diese so Liege, die sind
und muss ich sagen, das hat mich schon irgendwie angesprochen, aber ich habe gedacht, nee. Reißt sich zusammen, also irgendwann muss ich da nochmal hin, muss sagen, Sinister in Emden fand ich sehr schön. Also ich kenne andere Kinos, die viel schäppiger sind und muss sagen, das war toll. Das hatte auch was Beinfreiheit angeht. Ich bin nicht der Größte, aber ich bin auch nicht der Kleinste. Und da gibt's andere Kinos, wo ich mich schon deutlich beengter gefühlt habe. Also ich war schon sehr happy mit der Sitzqualität und das ist ja wichtig, wenn man sich mehrere Filme hintereinander anguckt.
Vielleicht mal, um ein paar Leute abzuholen, für die das wirklich komplettes Neuland ist. Du warst ja als Pressevertreter akkreditiert. Das heißt, du musstest jetzt für die Karten, so ehrlich kann man sein, halt eben kein Geld ausgeben. Wie ist es bei dir gelaufen? Weil ich weiß, bei mir in Köln ist es so, dass du dann 2 Tage, bevor die Vorstellung stattfindet, werden die Karten freigeschaltet und dann hast du quasi eine gewisse Zeitspanne, wo du als Pressevertreter mit einem Code, so ist es zumindest in Köln, die halt eben die eine Karte sichern kannst und musst sie dann eben dementsprechend halt eben rechtzeitig abholen oder rechtzeitig Bescheid geben, dass du nicht kannst. Wie lief es in Emden ab? Oder in Norderney-Emden, sorry.
Genau, richtig. Ich habe auch einen Code bekommen, aber ich würde sagen, das war mindestens 2 Wochen vorher oder sowas. Also ich habe die schon relativ früh gebucht und hatte dann halt die online mit einem QR-Code und die konnte ich dann halt am Kinosaal einfach so vorzeigen. Ich habe auch eine schicke EC-kartenmäßige Karte halt bekommen, wo dann mein Name drauf stand und dass ich akkreditiert war. Da habe ich mich natürlich direkt special gefühlt und cool und genau, so war das. Und es ist natürlich so, dass man, was auch logisch ist, damit irgendwie dafür gesorgt wird, dass mit einem Presseticket quasi mehrere Leute da irgendwie da dran sind. Du zeigt mir gerade auch einen sehr, sehr schönen
Presseausweis. Das ist der von vor 2 Jahren Filmfestival Cologne, der hängt noch in meine Schreibtischlampe. Und das Geile ist ja, man fühlt sich echt wichtig, aber irgendwann stellt man fest, dass man damit aussieht der letzte Affe. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, mich hat nie jemand nach dem Ding gefragt.
Nö, ich habe es dann auch relativ schnell in meiner Tasche verschwinden lassen. was wollte ich sagen? Genau, man kann natürlich pro Side-Slot immer nur ein Ticket buchen. Also ich könnte jetzt nicht für 17 Uhr sowohl in Film A als auch Film B buchen.
Ja, das ist auch gut so, denn man muss halt echt gucken, was nimmt man mit und ist natürlich auch unfair, wenn man irgendwie 2 Plätze blockiert, obwohl klar ist, man kann nur einen wahrnehmen, das ist schon klar. Gut, ja, wollen wir mal so ein bisschen schauen nach den Filmen, die du geguckt hast. Du hast mir hier 7 Titel aufgelistet, von denen 4 besonders interessant sind, weil die sind noch nicht in Deutschland angelaufen. Ich habe auch mal geguckt, die meisten davon haben auch noch gar keinen Starttermin. Wir können uns aber auch gerne anfangen mit den 3 Filmen, die schon im Kino liefen, beziehungsweise die jetzt in Kürze starten werden. Welche 3 Filme wären das, Johannes?
Genau, lass uns gerne damit anfangen, weil das sind halt Filme, die ihr die Leute, die zuhört, eventuell schon gucken könnt, weil sie vielleicht schon auf Streamern oder sowas verfügbar sind oder eventuell noch im Kino laufen beziehungsweise bald im Kino laufen werden. Das sind einmal All We Imagine as Light, der lief letztes Jahr hier in Deutschland im Kino. Köln 75, der lief Anfang des Jahres in den Kinos und Memoiren einer Schnecke kommt im August oder Juli?
Ende Juli. Ich glaube am 24. Ende, Juli, glaube ich, ist das soweit. Ja.
Und da, genau, und das Schöne ist, davon hast du auch welche gesehen.
All We Imagine as Light habe ich nicht gesehen. Das galt so als einer der Top-Filme des letzten Jahres, aber der ging komplett an mir vorbei. Köln 75 habe ich gesehen, der ist noch einigermaßen frisch. Und Memoiren einer Schnecke würde ich hier mal ganz noch schon sagen, da kannst du gerne grob und kurz deine Meinung zu sagen, aber wir haben dazu einen separaten Podcast aufgenommen, wo auch du und ich dabei bist. Von daher würde ich gerne Memoiren einer Schnecke so ein bisschen ausklammern, wenn das für dich okay ist.
Ja, auf jeden Fall. Und das muss man auch sagen, wir haben auch zu den anderen Filmen Besprechungen gemacht. Ja. Weil mit Manuel, meine ich, habe ich über All We Imagine as Light gesprochen. Der ist ja Fan von indischen Filmen. Und du hast, glaube ich, mit Lida über Köln 75 geredet, ne?
Ich bin mir gerade unsicher, ob es Lieder war. Es tut mir leid, es liegt nicht an Lieder, sondern höchstens an meinem Gedächtnis. Aber ich habe auf jeden Fall einen Podcast über Köln 75 gemacht beim Telestammtisch. Das ist richtig, ja.
Genau, dann machen wir vielleicht ganz kurz, haken wir ab, weil die Folge kommt dann ja noch bald in den nächsten Wochen zu Memoiren einer Schnecke. Das ist ein Stop-Motion oder Clay-Animation-Film, also ein Animationsfilm von Adam Elliott, einem australischen Filmemacher. Der hat vorher Mary and Max gemacht. Das ist auch schon ganz schön lange her. Und es geht um ein junges Mädchen, eine junge Frau, die auf ihr Leben zurückblickt. Und sie hatte ein sehr, sehr hartes Leben. Und dementsprechend ist der Film auch, ja, das ist schon ein Film, das ist kein uplifting Film, sagen wir mal so, aber der handwerklich natürlich beeindruckend gemacht ist. Und ich würde sagen, mehr sag ich mal dich dazu, kannst du vielleicht auch noch ein, zwei Sätze zu sagen und dann verweisen wir sonst auf die Besprechung.
Ja, also mich hat er zu Tränen gerührt. Das ist ein Misery Porn, so kann man es glaube ich schon ausdrücken, aber mich hat er wirklich komplett abgeholt. Mehr dazu in unserer Besprechung. Eine Frage, war es bei Memoiren einer Schnecke recht, war es vielleicht der vollste Film, weil so vom Bekanntheitsgrad her, gerade Adam Elliott ist ja natürlich in der Filmbubble schon ein bekannter Name, wenn man sich in dem Bereich Film interessiert. Waren Memoiren einer Schnecke dementsprechend voll belegt?
Das kann ich ja gar nicht sagen, weil ich hatte den ja schon in der PV gesehen und habe mich dann entschieden, den nicht nochmal in Emden.
Ach so, ich dachte, du hättest den in Emden gesehen und deswegen haben wir, ach so, okay. Aber vielleicht für die nächsten Filme, die wir jetzt hier aufsprechen, würde es mich wirklich immer interessieren, wie war der Besuch, wie haben sich die Zuschauer verhalten, weil da kann man immer auch gut ablesen, finde ich, wie der Film vielleicht dann wirkt, wenn er dann regulär ins Kino kommt. Und was wir auch gerne machen können oder was du gerne machen kannst, du kannst gerne auch mal deine Meinung kundtun, wie wahrscheinlich ist es, dass der Film, den du dann besprichst, dass der wirklich noch nach Deutschland kommt, offiziell ins Kino? Kommt der vielleicht nur im Streaming raus oder wird das so ein Film, der wird für Zeit seines Lebens hier nie offiziell erscheinen? Weil das ist eben auch die Gefahr bei Festivalfilmen, dass wir sie nie wiedersehen werden. Ne? Aber gut, bei den nächsten zwei, die wir jetzt noch übrig haben, ist es nicht der Fall. All We Imagine as Light, habe ich schon gesagt, gab es eine Besprechung bei uns beim Telestammtisch, der kam super gut an, der Film, ich habe ihn nicht gesehen. Würdest du diese teils euphorischen Stimmen teilen?
Ja, auf jeden Fall, der lohnt sich. Es geht um zwei Krankenschwestern und eine dritte Frau, die ebenfalls im Krankenhaus arbeitet in Indien. Und wir sehen sehr viel vom Alltag und das ist ein unglaublich kraftvoller, super authentischer, schöner Film, der gegen Ende so leicht, weiß nicht, surreale Vibes oder mythische Vibes oder sowas bekommt und das sehr, 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 sehr schön macht und ja, wirklich super empfehlenswert. Also ganz, ganz, ganz toller Film auf jeden Fall.
Wie war es mit Köln 75?
Genau, den hatte ich bei uns im Kino, im Programm Kino in der Sneak Preview gesehen und hatte auch vorher den Trailer mal gesehen und gedacht, ach, weiß ich nicht, so ein Biopic. Und ich muss auch sagen, ich finde den Trailer, also ich mag Ulrich Tukur, aber im Trailer sah das irgendwie nach so einem deutschen Historienfilm aus, die, ich würde ich sagen, mal gemischte Qualitäten haben. Da sind ganz tolle Filme dabei, da sind aber auch schon eher dürftige Filme dabei. Und ich muss sagen, ich hatte richtig, richtig viel Spaß mit Köln 75. Das ist ein Biopic über Vera Brandes, eine junge Frau, die dann zur, ja, was ist das denn, Konzertorganisatorin quasi wird und dann halt unterschiedliche Konzerte organisiert, unter anderem von Keith Jarrett, einem berühmten Jazzpianisten, der mir vorher natürlich gar nichts gesagt hat, so ungebildet wie ich bin. Und der Film rast dann so die Zeit lang, zeigt so halt, wie sie damit anfängt, wie sie struggelt mit der Organisation dieses Konzertes. Gibt am Anfang noch so eine kleine Rahmenhandlung. Und der Film hat unglaublich viel Energie, der hat unglaublich viel Inszenierungsideen. Also es gibt dann so ein, der schweift dann auch mal ab zu Keith Jarrett und so einem fiktiven Journalisten, der dann in so einem One-Shot quasi einmal die komplette Jazz-Geschichte durcherzählt mit unterschiedlichen Ideen. Und allgemein auch, dann haben wir da so Lip-Sync-Sequenzen. Dann, also der hat mir wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Also ich fand das ein ganz, ganz toller Film.
Ja, ich war nicht ganz so begeistert. Ich fand, der hatte halt seine tollen Momente, gerade der Moment, wenn dieser Jazz-Experte dir erklärt, was Jazz ist und warum das so besonders ist, was Keith Jarrett macht, weil das fehlte mir irgendwie bis dahin. Ich dachte, okay, was kann der Dude jetzt Tolles? Klavier spielen können einige, ne? Das war ganz interessant. Ich fand halt Mala Emne, die Hauptdarstellerin, auch famos. Die ist halt immer großartig, wenn ich sie sehe. Aber bei mir ist der Funke nicht so übergesprungen. Es lag auch daran, weil ich ein bisschen enttäuscht war, dass er echt wenig aus seinem Setting gemacht hat. Ich meine, ich kenne halt Köln. Ich war im Jahre 75 nicht in Köln, da war ich noch nicht ganz vollständig vorhanden auf der Erde. Aber ich finde halt, der hätte auch irgendwie Lüneburg heißen können, 75. Das fand ich schade. Aber ansonsten war das echt ein netter Film und auf jeden Fall ein Film, der beweist, dass man Biopics auch mit ein bisschen Pfeffer im Arsch inszenieren kann. Es ist jetzt kein Betterman, aber es ist jetzt auch keine Schlaftablette, wie, was ich hier bitte irgendeinen Biopic für meine letzten Jahre reinnehme. Nehmen wir den von Amy Winehouse. Punkt. Fertig. So, back to black.
Genau, der ist kreativ erzählt und das Schöne ist ja, das ist ein Biopic über eine Person, von der ich vorher gar nichts wusste und über die vielleicht einige schon mal gehört haben, aber ich würde sagen, das ist eine wirklich erzählenswerte, natürlich ist es auch, glaube ich, für Fans toll, irgendwie nochmal einen Film über ihr Idol oder sowas, über ihre favorierte Sängerin, Sängerin, Band oder sowas zu bekommen, aber ich finde es doch schön, wenn einem eine Geschichte erzählt wird, die man vorher nicht kannte, die irgendwas wirklich gänzlich Neues bietet und vielleicht nicht nochmal Person XY abkultet. Und das fand ich wirklich schön, dass hier dieser Weg gewählt wurde.
Ja, und ich fand ihn tatsächlich auch teilweise auch spannend. Also irgendwann fragt man sich, okay, wie wollt ihr das den Flügel jetzt von A nach B bekommen? Das waren schon ein paar schöne Sachen mit drin. Ich muss aber auch ganz klar sagen, er hat mich jetzt nicht dazu bewegt, mich näher mit Jazz zu beschäftigen oder mit diesem Keith Jarrett, das nicht. Aber trotz allem, also wenn ihr den auch irgendwie aufschnappen könnt, sei es im Kino oder sei es im Streaming, würde ich auch sagen, guckt da gerne mal rein. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein super Film ist. Es ist ein ganz okayer Film. Aber Johannes sagt, der ist super. Wenn man es zusammen mischt, haben wir einen guten Film. Damit kann man, glaube ich, leben.
Ja, und es ist ein Film, der es schafft, finde ich. Ich habe keine Ahnung von Jazz und bin jetzt auch kein Jazz-Fan, weil ich keine Ahnung habe. Der transportieren kann, was das Tolle an Jazz ist. Also ich verstehe, was Vera Brandes und was, glaube ich, auch der Regisseur und das Team dahinter so toll an Jazz findet und an dieser Kunstform, die mir relativ fremd ist, die, glaube ich, muss auch sein, das ist ja inzwischen eine Nische. Also Jazz ist ja, es ist ja kein popkulturelles Phänomen mehr. Das findet statt, hat Fans und ist wahrscheinlich großartig, aber halt eher eine kleinere Musikrichtung.
Außer irgendwann machen CGI-Popgruppen aus Korea irgendwie Jazz, dann wird es garantiert der neue Hit. Aber gut, so, damit haben wir die drei Filme abgehakt, oder? Du machst gerade ein Handzeichen, willst du noch was loswerden?
Genau, weil dann habe ich gedacht, wir gehen vom Biopic zum Biopic.
Midasman. Willst du damit sagen? Ist das Biopic, was du meintest?
Korrekt.
Okay. Midas oder Midas Man ist tatsächlich ein Film. Du hast mir im Vorfeld gesagt, du guckst den und du hast den geguckt. Und ich war so, what? Weil dieser Film eine sehr bewegte Entstehungsgeschichte hinter sich gebracht hat. Ich möchte das ganz grob mal zusammenfassen für unsere Zuhörerschaft. Eigentlich sollte Jonas Akerlund, der Regisseur von unter anderem Spun, diesen Film drehen, der sich um Brian Epstein handelt, heißt der Mann, ne? Brian Epstein? Nicht Jeffrey Epstein, wichtig, Brian, nicht Jeffrey.
Richtig, ja? Andere Personen. Genau.
Der übrigens, also Brian Epstein hat jetzt nicht viel geleistet, der hat die Beatles entdeckt. Gut, macht man manchmal an einem Vormittag, wer kennt das nicht? Also. Und Jonas Akerlund, der auch schon wirklich eine große Karriere als Musikfilmregisseur hinter sich gebracht hat, sollte den inszenieren, hat das Projekt dann verlassen, hat sich, glaube ich, überworfen mit den Produzenten. Dann wurde ein neuer Regisseur oder sogar eine Regisseurin engagiert. Die hat es aber auch nicht allzu lange ausgehalten und dann wurde dann ein dritter Regisseur oder Regisseurin, ich bin mir gerade unsicher, engagiert, die den Film dann fertiggestellt hat. Und der Film, als er angekündigt wurde, wurde so angekündigt, wie das wird der neue heiße Scheiß. Ich meine, wir wissen mittlerweile, Sam Mendes arbeitet an einem Beatles-Film, der aus 4 Filmen besteht. Ich glaube, so weit geht Midas Man jetzt nicht. Aber zumindest bei der Ankündigung war so ein bisschen, ja, schwebte so ein bisschen in der Luft, dass Midas Man vielleicht doch ein richtig großes Biopic werden könnte, so in der Richtung Bohemian Rhapsody, was so den Erfolg angeht. Jetzt hat der Film schon mehrfach Premiere gehabt bei diversen Festivals, ich glaube auch zuletzt beim jüdischen Filmfestival, meine ich. Und jetzt halt eben in Emden-Norderney. Und ich möchte jetzt Emden-Norderney und das jüdische Filmfestival nicht kleinreden, bitte nicht falsch verstehen, aber ich glaube, dass der Traum vom großen Super-Beatles-Biopic Midas Man nicht erfüllen wird, oder?
Nee, aber das liegt auch an der Idee des Films, weil es ist halt kein Beatles-Film und kein Beatles-Biopic, sondern halt über Brian Epstein, den Manager der Beatles. Und allein deswegen muss man, glaube ich, sagen, zieht das halt nicht so sehr, weil, glaube ich, die meisten Leute sich dann doch eher mehr für die Beatles interessieren als für ihren Manager.
Also kann ich verstehen. Auf der anderen Seite kann das ja auch eine spannende Geschichte sein.
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist erstmal ein Grund, warum der nicht so groß rauskommen wird, gehe ich mal von aus. Auch wenn ich war überrascht, wie prominent der Film dann doch zum Teil besetzt ist, weil zum Beispiel Eddie Mason und Emily Watson die Eltern von Brian Epstein spielen und die kennen wir, glaube ich, alle, würde ich mal schätzen. bin mir halt überlegen, Emily Watson kennt ihr unter anderem aus Roter Drache, spielt sie auf jeden Fall mit. Ich bin mir überlegen, Eddie Marson ist auch so ein britischer Schauspieler, der irgendwie überall dabei ist. Also sei es irgendwie Sherlock Holmes, der hat bei Atomic Blonde mitgespielt.
Hancock war mit dabei.
Ja, also natürlich hat er auch bei Back to Black mitgespielt.
Natürlich.
Also genau, und auch noch einige andere. Die Hauptrolle spielt Jacob Fortune Lloyd, den kannte ich vorher tatsächlich nicht.
Okay. Wie kann ich mir jetzt Midas Man genau vorstellen? Denn wer es nicht weiß, die Beatles-Karriere ist sehr lang und sehr ausschweifend. Und es geht ja, wie du schon gesagt hast, wirklich jetzt hauptsächlich um den Manager. Ist das so ein typisches Biopic, was anfängt bei der Geburt und von seiner schwierigen Kindheit erzählt und dann lernt er irgendwie den Richtigen kennen und er baut sie dann auf? Und vor allem geht der Film unkritisch mit der Figur Brian Epstein um, denn der war ja nicht nur, nicht nur netter Kerl. Ich meine, der Erfolg gibt ihm vielleicht recht, aber wir wissen auch, wer Erfolg hat, der muss auch ein paar Entscheidungen treffen, die nicht so prominent sind. Wie macht der Film das?
Ja, also es ist einerseits schon von der Struktur her ein klassischer Biopic-Film, weil wir quasi ihn sehen. Er weiß am Anfang, also ich glaube, dann startet er mit 26, er ist auch relativ früh gestorben, ich glaube mit 31 oder 32. Und eigentlich sehen wir auch das. Also wir sehen quasi die Jahre kurz bevor er die Beatles entdeckt hat, dann die Jahre, in denen er die Beatles entdeckt hat und groß gemacht hat. Und das ist dann der Film. Und es ist am Anfang schon auch immer natürlich diese typischen Etappen von, am Anfang weiß er nicht, was er macht, dann entdeckt er sie und dann strugglen sie natürlich. Sie haben erstmal noch keinen Erfolg und nach kommt dann der Erfolg. Aber mit dem Erfolg kommen natürlich auch Probleme. Und wir wissen, es ist in der Musikbranche so, wahrscheinlich auch in anderen Branchen, Erfolg. Da kommen auch Drogen ins Spiel und natürlich auch dann beim guten Brian.
Okay. Klingt für mich, um es mal ganz harsch zu sagen, Business as usual. Also es klingt jetzt so von der Beschreibung her nicht, dass ich sage, okay, da steckt irgendeine Art von Film drin, den ich mir unbedingt ansehen möchte, weil der mir irgendwas erzählt, irgendetwas zeigt, was ich noch nicht kenne oder das zumindest irgendwie ansatzweise frisch wirkt. Wie würdest du sagen, habe ich mit dieser Behauptung recht oder ist Midas Man dann doch anders, als es den Anschein macht?
Klares Jein.
Super, das mag ich. Dann erkläre dich doch bitte.
Weil er, glaube ich, größtenteils, was so die Beatles angeht und auch den Aufstieg der Beatles, nichts groß Neues, glaube ich, erzählt. Es gab ja auch schon unzählige Beatles-Filme, von denen ich natürlich keinen einzigen gesehen habe, weil ich aber auch keinen Plan von den Beatles habe. Also meine Verbindung mit den Beatles, ich kenne natürlich die großen Songs, aber wenn man im Musikunterricht, glaube ich, 20 oder häufiger mal Yellow Submarine singen muss, dann hat man irgendwann auch keine Lust mehr auf eine der besten Bands aller Zeiten. Mehr darfst du nicht singen, sonst werden sie gestrikt. Stimmt.
Okay, sorry. Sorry. Ja,
genau, was ganz schön ist, wir erleben das halt alles aus seiner Perspektive von Brian Epstein und wir erleben auch so ein bisschen was von seinem Privatleben, von seinen Strugglen. Also seine Eltern, gerade sein Vater, hat viel Erwartungen an ihn, die er nicht erfüllt. Er ist, genau, er ist jüdisch, das spielt für seine Sozialisation, glaube ich, eine Rolle, aber es geht jetzt nicht irgendwie groß um Antisemitismus. Er ist allerdings auch noch schwul und das ist in der Zeit schwierig. Wir sind, können auf jeden Fall froh sein, dass wir nicht mehr in den 60ern leben. Und das wird immer wieder thematisiert. Also der Film springt so ein bisschen hin und her zwischen halt dem, ja, der Zeit, wo mit den Beatles quasi, was er da halt um sich überlegt. Also er hat halt einen Plattenladen, der sehr erfolgreich läuft und dann entdeckt er halt die Beatles in dem Club, in dem ikonischen Cavern Club natürlich, sehr ikonisch, wusste ich vorher nicht, ich Kretin. Und dann gibt's halt auch mal wieder Elemente von seinem quasi Privatleben, familiär und das, finde ich, macht er ganz interessant, weil er halt nicht nur dieses Erfolgsbiopic ist, auch wenn man sagen muss, das ist schon klassisch.
Okay. Hast du noch was zu Midas Man? Ich kann auch hinzufügen, dass er aktueller Stand immer noch keinerlei Streaming-Start oder Kinostart-Termin für diesen Film gibt. Vielleicht aus deiner Warte, glaubst du, dass der nochmal ins Kino bei uns kommt oder wird der so ein, wie ich schon sagte, so ein Festivalfilm sein, der vergessen wird?
Ich kann auf jeden Fall noch sagen, ich fand Jacob Fortune Lloyd als Hauptdarsteller ganz, ganz großartig. Der macht das richtig, richtig gut und ich finde, ich würde jetzt nicht sagen, dass der Film super flott ist, aber der hat immer wieder schöne Ideen. Also er spricht auch mit uns als Publikum, also der durchbricht die vierte Wand. Es gibt so Sequenzen, wo, glaube ich, so ein bisschen Zeit übersprungen wird, wo er quasi vor so einem Greenscreen läuft. Im Hintergrund sehen wir unterschiedliche Elemente. Dann erzählt er einige Sachen. Also es gibt einige Ideen. Kann man vielleicht auch sagen, ne, du hast ja von der etwas kuriosen oder ja turbulenten Produktionsgeschichte gesprochen. Vielleicht hängt das auch damit zusammen. Ich würde aber schon sagen, dass es ein kohärenter Film ist. Visuell, ich weiß nicht, ob es am Kino lag, aber manchmal wirkte der so, ich würde sagen, das ist bewusst irgendwie ein bisschen überbelichtet oder so ein bisschen zu düster. Also das ist schon, der findet schon ganz schöne Bilder und ist natürlich auch so, was die Kostüme und die Zeit angeht, das wird natürlich ganz toll eingefangen. Ich hoffe, dass der nicht nur ein Festivalfilm ist, weil ich fand ihn gut. Also er hat mich jetzt nicht ultimativ begeistert, aber ich fand, das ist ein schöner Film, das ist ein durchaus flotter Film insgesamt, glaube ich. Das ist so ein gute Laune-Film, abgesehen natürlich, dass es auch irgendwie düstere Momente gibt. Aber man hat viel Musik, man hat eine sehr amüsante Dynamik tatsächlich zwischen den Beatles. Ich finde auch, die haben die gut gecastet. Und ich habe gesehen, in UK ist der tatsächlich auf Prime zu streamen. Also es kann natürlich sein, dass Prime sich dann vielleicht auch die internationalen Rechte dafür noch holt. Ich meine, es ist ja inzwischen bei Prime auch so, dass alle möglichen Filme einfach so Shadow droppen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, also das ist schon ein Film, der auch bei einem Arthouse- und Programmpublikum funktionieren könnte. Also ich finde schon auch durchaus durch den etwas prominenteren Cast, guter Film auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass der noch in die Kinos kommt.
Okay. Dann setzen wir uns jetzt mal in ein Auto und fahren die Wegstrecke lang und wollen eigentlich zum bitteren Gold, aber leider ist diese eine Kurve dann doch ein bisschen arg scharf. Wir fliegen aus der Kurve und landen bei Sharp Corner. Einen Film, wo ich sage, ich habe von dem zuvor noch nie was gehört. Ich habe mir da ein bisschen was angelesen über den Film und alleine von dem, was ich gelesen habe, ja, ich möchte den gucken. Also die Geschichte, die Synopsis klingt für mich sehr vielversprechend. Und wie diese Synopsis klingt, ja, Johannes, dein Auftritt.
Ist auf jeden Fall, glaube ich, der Film mit dem vielleicht mit prominentesten Hauptdarstellenden, weil das sind Ben Foster und Cobie Smulders. Cobie Smulders kennen ja wahrscheinlich die meisten aus How I Met Your Mother oder dem MCU.
Und jetzt alle,
Ben
let's
Foster.
Go to the mall today.
Genau, es ist ein kanadischer Film und natürlich spielt Cobie Smulders dann mit, weil...
Wir haben nur die eine
Schauspielerin. Sie haben, ja, das stimmt. Und Ben Foster ist auch so einer, der überall dabei war. Ich glaube, das erste Mal ist er Leuten vielleicht aufgefallen, da hat er in X-Men 3 den Angel gespielt.
Ganz ehrlich, so Ben Foster, Rolle, es tut mir immer so wahnsinnig leid. Ich finde ihn jedes Mal großartig. So ein richtig toller Schauspieler. Ich liebe den Film The Messenger, wo er mit Woody Harrelson zum Beispiel spielt. Aber der Typ ist es auch so einer, der wird halt andauernd unter Wert verkauft. Das finde ich so schade. Aber gut, Sharp Corner, worum geht's?
Genau, in Sharp Corner geht es um eine Familie. Er arbeitet irgendwas. IT.
Diese Kanadier.
Mäßiges, kein Plan. Genau, sie ist Psychologin oder Psychiaterin und die ziehen mit ihrem Kind in ein neues Haus und das Haus steht an einer steilen Kurve oder engen Kurve. Und dann passiert da ein Autounfall, wo ein Auto halt von der Kurve abkommt und auf das Grundstück des Hauses rast. Das ist natürlich ein Schockmoment und es ist nicht der letzte Unfall, der da vor auf dem Haus an der Kurve passieren wird und das zerrüttet so ein bisschen die Familie und gerade der Vater, gespielt von Ben Foster, also die Familie nimmt das mit und ihn nimmt das nochmal auf eine ganz besondere Weise mit. Mehr sage ich, glaube ich, erstmal nicht. Was man auf jeden Fall sagen muss, wenn man sich das Poster anguckt, gerade auf Letterboxd, das suggeriert was anderes. Ich finde, das Poster sieht aus, als wäre das so ein, als würde er völlig insane gehen und das sieht aus, es könnte auch von so einem Slasher sein, dass er irgendwann Menschen zerhackt, weil er hat eine Kettensäge in der Hand. Und das ist es nicht. Also das ist eher ein ruhiges Thriller-Drama oder psychologisches Drama als so ein schwarzhumoriger Thriller, der vielleicht auf dem Fantasy-Filmfest laufen könnte.
Ja, also ich habe gerade das Poster, was man sich vor Augen, ich habe hier ein anderes Poster gerade, was eher aussieht wie so in Richtung Drama. Ich sehe ja auch, dass Ben Foster einen Schnörres trägt. Gut, kein Problem, nicht meins. Aber ich fand halt die Geschichte, also von das, was ich von der Geschichte weiß, unglaublich spannend, weil ich denk mir halt so, eigentlich ja gar keine gute Frage, was machst du, wenn halt wirklich jemand irgendwie, warum auch immer, in deinem Garten landet, da stirbt mit seinem Auto, was machst du da? Ne? Also auch das Thema Trauma und Ben Foster kann halt gut Trauma spielen. Also das kann der Mann einfach gut. Ich weiß nicht, ob er da eigene Erfahrungen bündelt oder ob er einfach nur so ein guter Schauspieler ist. Das sei es drum. Aber alleine von der Geschichte, gar nicht so sehr von der Besetzung, aber die Geschichte alleine reicht aus, damit ich sage, ja, ich will diesen Film gucken.
Das kann ich nachvollziehen. Ich finde, Ben Foster macht das wirklich großartig. Also der, wie er da langsam zerrüttet, sage ich erstmal vielleicht, das macht er wirklich, wirklich gut. Und wie er da, ja, so einen Fokus auf diese Unfälle quasi bekommt, der ist schick inszeniert. Und ich muss auch sagen, das ist halt auch eine Story, die man so, glaube ich, noch nicht hatte. Weil wir hatten natürlich schon im Film alle möglichen Arten von Trauma. Aber quasi, ja, was machst du, wenn... Also es geht halt nicht um die Familie der Hinterbliebenen oder über Leute, die halt irgendwie so einen Unfall überlebt haben, sondern es geht halt um quasi in Anführungszeichen Unbeteiligte, ne, die dann natürlich aber auch drunter leiden, weil ich will auch nicht in einem Haus wohnen, wo, keine Ahnung, regelmäßig Unfälle passieren und dann irgendwie natürlich auch das Kind traumatisiert wird, weil es dann so ein brennendes Auto im Garten sieht. Also, genau, das ist Timmy, ein interessanter Ansatz. Der halt überraschend, der wird halt sehr ernst genommen und es wird sich dann sehr auf diese Psyche konzentriert. Also es ist halt weniger Thriller, würde ich sagen, sondern mehr halt Drama. Das finde ich, glaube ich, wichtig für die Erwartungshaltung, auch weil es ein ruhiger Film ist, ein bedächtiger, eher langsamerer Film.
Gehe ich recht in der Annahme, wenn ich ihn vielleicht vergleiche, ohne ihn gesehen zu haben, mit Jeff Nichols' Take Shelter, mit Michael Shannon?
Ich bin gerade gar nicht sicher, ob ich den gesehen habe, aber ich habe irgendwas anderes von Jeff Nichols gesehen. Ich finde, das geht schon, glaube ich, in die ähnliche Richtung. Ja. Also Mike Shannon hätte den auch spielen können.
Okay, gut, Mike Shannon kann alles spielen, ne?
Mike Shannon kann alles spielen, aber auch dieser Take Shelter geht es doch um den Familienvater, der einen Bunker baut und da auch so ein bisschen
durchdreht. Genau.
Ja. Weiß ich gar nicht, ob ich den gesehen habe. Aber das ist auch so eine Mike Shannon-Rolle auf jeden Fall. Das voll. Und es geht, glaube ich, auch schon so. Also ich finde, man kann da vielleicht auch so ein ganz bisschen schwarzhumorigen Humor drin sehen, aber es ist schon eher ein ernsthaftes Drama, psychologisches Drama, was mich zwischendrin echt so ein bisschen verloren hat, weil es doch sehr langsam ist. Aber allein die Idee ist, finde ich, einen Blick wert, dass so, wie das gezeigt wird.
Geht er denn oder bleibt er denn wirklich die ganze Zeit in diesem Dramabereich oder geht er oder macht er hier und da auch mal kleine Ausflüge so ins Explorative, ins Genremäßige, gerade so im Bereich Thriller? Oder bleibt er da komplett raus?
Kaum. Ich habe halt erwartet, dass er das macht. Und ich sag mal so, der Film endet an dem Punkt, wo ich gedacht hätte, der Film geht noch weiter. Ja. Also da, wo der Film endet, hätte ich gedacht, ist der Film vielleicht nach einer Stunde und dann geht halt alles nuts. Also dann dreht er völlig durch oder sowas und das passiert nicht. Das hat mich, glaube ich, auf jeden Fall enttäuscht, aber gleichzeitig muss ich auch sagen, ist ja auch interessant, das so durch zu exerzieren, die Folgen, wie die Familie, wie geht die damit um, wie beeinflusst das die Partnerschaft, beeinflusst das die Beziehung zum Kind, wie beeinflusst das die Psyche auch des Kindes und das ist es halt.
Okay. Was glaubst du, wie stehen die Chancen, dass der hier nochmal offiziell rauskommt? Kino, Streaming oder vielleicht Heimkino? Weil Streaming und Heimkino ist im Prinzip das Gleiche.
Kann ich mir, glaube ich, also ich würde sagen, von denen, die ich gesehen habe, auf jeden Fall mit einer der Mainstream-tauglichsten. Auch ne, von Cast, von der Inszenierung her, weil es halt, das ist halt auch kein, der irgendwie jetzt groß nischig oder so aussieht, auch weil es halt englischsprachige Produktion ist, du hast die Darstellenden, der wurde hier auch ausgezeichnet auf dem Filmfest Emden-Norderney. Da kann ich nicht einschätzen, wie relevant jetzt für Verleihs dieser Preis ist, ne? Weil natürlich so von kleineren Filmfests ist, glaube ich, immer super cool, auch für die FilmemacherInnen natürlich und auch für die, glaube ich, Darstellung des Films, aber ich weiß ja nicht, wie viel Auswirkung das haben könnte. Aber kann ich mir durchaus vorstellen, weil halt, ne, Ben Foster, Kobe Smulders, das sind ja schon Leute und auch es ist halt ein Thriller-Drama. Das ist jetzt nichts allzu Experimentelles, glaube ich, im Ansatz.
Wie hatte das Publikum ihn aufgenommen, das mit dir im Saal war?
Ich würde sagen, soweit gut. Ich glaube auch, also das ist halt ein Festivalpublikum. Deswegen weiß ich nicht, ob die so wie ich waren, quasi irgendwie enttäuscht waren, dass sie, dass es nicht das exploitative Ding ist. Ja, also ich hätte schon auch gedacht, dass vielleicht so American Psycho ist weird, weil das ist eine ganz andere Thematik. Aber da halt, dass es mehr die Richtung gehen würde.
Ja.
Und das macht er halt gar nicht.
Okay. Ja. Gut, dann können wir gerne diese scharfe Kurve verlassen. Ich möchte hier kurz was einwerfen. Und zwar, wusstest du, dass Stefan Zweig Zeit seines Lebens nur einen Roman beendet hat?
Nee, weil ich bin ja auch, was sowas angeht, was so deutschsprachige Literatur angeht, bin ich völlig unbewandert und ich muss sagen, ich weiß nicht mal, ob mir vorher, bevor dem Film, den wir gleich besprechen, ob mir der Name Stefan Zweig jemals überhaupt irgendwie entgegengekommen ist.
Doch, das schon, aber ich muss auch direkt sagen, diese Information habe ich auch nur von Wikipedia. Also ich wüsste es eigentlich auch nicht, aber Ungeduld des Herzens, das ist der nächste Film auf unserer Liste, basiert halt eben auf dem gleichnamigen Roman von Stefan Zweig. Ein Roman, der glaube ich so 1930 erschienen ist, er wurde aber modernisiert. Johannes, Ungeduld des Herzens, bitte stille unsere Ungeduld und sage uns, was erwartete uns und unserem Herzen, wenn wir diesen Film gucken?
Das ist ein deutsches Drama.
Und wir sind raus. Nächster Film.
Es ist ein deutsches Arthouse-Drama. Also ist es halt nicht das, was in den Multiplex-Kinos laufen würde. Der lief vorher auf dem Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken. Und das ist ja schon so ein Festival für den neuen deutschen Film. Und der wurde auch ausgezeichnet. Es geht um Isaac. Genau, er ist Bundeswehrsoldat und er freundet sich mit Edith an. Und Edith ist die Tochter von einem reichen Bauunternehmer und ist querschnittsgelähmt. Und die beiden freunden sich an und entwickeln eine enge Freundschaft, Beziehung. Und er weiß nicht so recht, was er mit seinem Leben anfangen soll und weiß ich nicht, steigert sich dann so ein bisschen rein in dieses, ihr zu helfen und sie zu unterstützen, würde ich sagen, glaube ich. Das kann man erstmal so ganz, ja, sagen.
Okay. Die Bezeichnung deutsches Drama, Arthouse-Drama, ist jetzt nicht dafür bekannt, dass jetzt die Massen schreien, yes, da gehen wir rein. Aber du und auch ich wissen natürlich, es gibt ja wirklich ganz, ganz grandiose deutsche Arthouse-Dramen. Genauso wie ich ganz, ganz furchtbare deutsche Arthouse-Dramen gibt. Frei raus, in welche Kategorie würdest du dieses deutsche Arthouse-Drama stellen?
Irgendwo dazwischen. Okay. Weil ich finde, was die Inszenierung angeht, der sieht unglaublich gut aus. Also gerade die Kamera findet immer wieder ganz, ganz, ganz tolle Einstellungen, auch wenn ihr nach dem Film mal guckt und der ist auch mitproduziert von der DFFB, also der Deutschen Film- und Fernsehakademie. Und da gibt es so ein Bild, wo er halt in seinem Bundeswehranzug im Bad steht und sie in der Wanne sitzt. Und es ist ein ganz großartiges Bild. Und es gibt immer wieder ganz fantastische Einstellungen, auch die Schlusseinstellung. Ich finde ja, Filme kriegen das immer so schlecht hin, einen Schluss zu finden, einen guten Schlusspunkt, ein gutes Schlussbild, weil irgendwie müssen dann nochmal Figuren verabschiedet werden. Und ich finde, wenige FilmemacherInnen und wenige Filme schaffen das, einen guten Schlusspunkt zu setzen. Das schafft er sehr, sehr gut. Also der ist toll inszeniert, der ist interessant inszeniert, der ist ganz, ganz toll gespielt. Also Giulio Brissi und Ladina von Frisching, die spielen die beiden Hauptrollen, Isaac und Edith, die macht das ganz, ganz großartig. Die Handlung hat mich so ein bisschen enttäuscht in der zweiten Hälfte, weil in der ersten Hälfte ist das so ein bisschen Slice of Life, sie haben halt ihr Leben, haben auch Probleme. In der zweiten Hälfte wird das viel dramatischer und tragischer und konzentriert sich viel mehr auf ihr Leiden. Und das habe ich auch schon dann auf Letterboxd einige Kritiker schon gelesen. Also Ladina von Frisching sitzt nicht im Rollstuhl. Ich bin immer der Meinung, natürlich ist es völlig legitim, dass Personen, die nicht im Rollstuhl sitzen, auch Personen im Rollstuhl spielen sollen. Ist natürlich eher so eine systemische Frage. Es gibt nicht genug Rollen für Menschen mit einer Behinderung. Ich finde es sehr schade, dass ihre Rolle in der zweiten Hälfte wirklich nur darauf fokussiert wird, auf dieses, sie sitzt im Rollstuhl und das Leben ist deswegen scheiße. Und da kann man, glaube ich, sagen, wahrscheinlich ist das Leben eine Hürde wegen vielen Sachen, auch weil unsere Gesellschaft einfach kacke ist. Das fängt ja schon dabei an, dass Treppen, das ist häufig schon mal scheiße. Und hier konzentriert sich halt das dann sehr darauf. Und das wird dann dramatisch und tragisch. Und das war mir dann zu viel. Ich hätte mir es viel mehr gewünscht, weil in der ersten Hälfte ist sowohl sein Soldatensein als halt auch ihre Behinderung ein Teil des Charakters, so wie es halt auch ist. Und in der zweiten Hälfte ist sie nur noch das. Sie ist wirklich nur noch diese leidende Person im Rollstuhl und das fand ich sehr schade.
Das klingt für mich so von der ganzen Geschichte auch wieder sehr interessant, aber ich, alles, was du erzählst, es macht mir so ein bisschen Angst, dass, wenn ich den gucke, dass es so einer der Filme ist, wo ich denke, dass ich hinter dem Projektor den Regisseur stehen sehe, wie er mich anschreibt und hinten, frag mich, was es bedeutet. Ist das so ein Film oder ist es wirklich ein gut gemachtes Drama, ohne prätentiös zu sein?
Ja, nein, der ist schon prätentiös. Okay. Das finde ich nicht. Ich finde in diesem Fall aber gar nicht im Schlechten, weil der halt wirklich, der macht damit schon was. Der macht auch sehr viele Themen auf, was ich prinzipiell in Ordnung finde, weil es geht auch, also es geht halt nicht nur darum, also um die Behinderung und den Umgang damit, sondern es geht gerade in der ersten Hälfte auch ganz viel halt für Isaac. Es geht um Männlichkeit, es geht um diesen, also er ist halt Bundeswehrsoldat, aber er ist nicht irgendwie im aktiven Dienst, sondern ist irgendwie Fackelträger oder sowas. Also er trainiert, aber macht dann nur so zeremonielle Sachen. Es geht dann viel so um Militär. Es geht auch, also er kommt offensichtlich nicht aus dem reichsten Haushalt und die sind halt steinreich. Also es geht halt auch so um Klassenunterschiede. Es geht dann halt auch um den Umgang mit Menschen mit Behinderung, für Außenstehende, für die Familie. Also da werden ganz, ganz viele Themen auf den Tisch gebracht, die halt dann logischerweise in knapp 100 Minuten überhaupt nicht auserzählt werden können. Was ich auch jetzt prinzipiell nicht immer schlimm finde. Aber da hätte man, finde ich, in der zweiten Hälfte vielleicht einen anderen Fokus setzen können. Ja. Aber ja, es ist schon ein Film für ein Arthouse-Publikum, der schon getragen und auch bedeutungsschwanger ist. Hm. Also da muss man sich auf jeden Fall drauf einlassen. Das ist kein kurzweiliger Film. Das ist aber ein Film, wo ich sagen würde, der profitiert im Kino. Jeder Film sollte im Kino gezeigt werden. Just saying. Aber das ist ein Film, aufgrund der Bilder profitiert er auf jeden Fall nochmal im Kino zu gucken zu werden. Und das merke ich auch immer, wir bekommen ja auch immer häufig Screener zu einigen Filmen. Bei einigen Filmen finde ich es einfacher, denen mit dem Screener zu folgen, als bei anderen Filmen. Mhm. Und ich glaube, den hier zu Hause zu gucken, das erfordert dann auf jeden Fall Durchhaltevermögen und Selbstkontrolle, die wir jungen Leute hier nicht mehr haben, weil wir alle 5 Minuten aufs Smartphone gucken müssen.
Aber ich bin da voll bei dir. Also es gibt wirklich, ich habe für mich die Erfahrung gemacht und da muss man nichts verschönigen. Wir haben halt einfach, wir haben eine gewisse Luxussituation, weil wir ganz häufig Filme für umsonst im Kino gucken können. Meistens, dass auch darauf geachtet wird, dass die Projektion gut ist, dass da auch keine Leute mit drin sind, die stören. Und so Filme wie jetzt Ungeduld des Herzens. Ich kann mir nicht vorstellen, den zu Hause am Screener zu gucken. Hab da keine Konzentration mehr für. Ich gucke mir zu Hause gerne Sachen an, die ich so nebenbei gucken kann oder die ich schon bereits kenne oder mit Freunden gucken kann. Aber wenn es wirklich darum geht, dass ich mich auf einen Film wirklich einlasse, und das tut mir wirklich leid, aber ich brauche mittlerweile wirklich die Leinwand dafür. Das ist so. Ich meine, ich habe mir dieses Luxusproblem quasi selbst erschaffen, indem ich so viel ins Kino gehe und ich bin auch dankbar dafür. Ich könnte mir echt vorstellen, Ungeduld des Herzens, falls jetzt da noch irgendwie ein Screener auftauchen sollte, ich glaube, ich würde den nicht annehmen. Ich würde gucken, dass ich den versuche, im Kino zu gucken, und wenn ich ihn dort nicht erwische, vermutlich dann einfach ein anderes Mal, ein anderes Leben. Andere Mütter haben auch schöne Töchter, wie es so schon heißt. Dann haben auch andere Regisseure gute Filme. Manchmal bin ich so weise. Ach, schön.
Unglaublich. Unglaublich.
Ja, es tut mir leid. Einmal muss man hier mal die Wahrheit sagen. Aber okay, was sagst du? Ich bin gerade ein bisschen verblüfft, dass der Film von 2023 ist, beziehungsweise da war er, glaube ich, hier beim Max-Oefholz-Preis wohl ausgezeichnet, steht hier zumindest so. Und das Internet lügt nicht.
Da habe ich, glaube ich, verlesen, weil der jetzt im Januar 25 bei dem Max-Oefholz-Preis-Festival war. Zumindest lese ich das gerade.
Stimmt. Aber hier steht, dass er von 2023 ist. So.
Okay, da hat es ein bisschen gedauert, dass der.
Und ich sehe hier auch noch, wie gesagt, keinerlei Informationen zu einem Kino-Release. Ich sag's mal so, ich glaube, das kommt vielleicht auch nicht mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein Film ist, der irgendwie beim kleinen Fernsehspiel landet. Ich weiß natürlich nicht, wie das mit den Lizenzen ist, aber ich sehe den eher so in Kategorie kleines Fernsehspiel vom ZDF, dementsprechend ARD, ZDF, Arte, Mediathek, da sehe ich den eher als im Kino. Wie siehst du es? Du hast ihn ja live erleben können.
Ja, wenn, wird das halt so ein Film sein, wie so auch viele andere ziemlich kleine deutsche Filme, die so ein Limited Release bekommen und wahrscheinlich dann leider nur irgendwie in 20 Kinos laufen und dann wahrscheinlich in Berlin und den Großstädten und alle, die halt nicht in den, ja, ich wohne auch offiziell in der Großstadt, aber hier in Oldenburg läuft dann halt vieles dann trotzdem nicht. Also ich glaube, wenn, passiert das. Ansonsten glaube ich auch, der wird jetzt nicht allzu groß einen Preis bekommen. Auch wenn man sagen muss, mit Livia Mattes oder Thomas Lübbel sind so einige Nebenrollen fürs deutsche Kino relativ prominent besetzt, würde ich mal sagen. Das ganz Interessante ist, Lauro Kress, der Regisseur, hat auch am Drehbuch mitgeschrieben. Der ist ein Regiedebüt. Und da muss man schon sagen, das sieht unglaublich gut aus für ein Regiedebüt. Also da hat er, glaube ich, eine tolle Crew gehabt, ja, und der weiß zu inszenieren. Also da bin ich sehr gespannt, was er als nächstes machen wird. Also ich hoffe auf jeden Fall, das ist ja manchmal so ein bisschen das Problem in Deutschland, dass Leute irgendwie Projekte, also ne, wenn man sich anguckt, was für auch irgendwie talentierte Regisseurinnen und Regisseure Projekte, die gefeiert wurden oder eben nicht bekommen, und dann dauert es manchmal, bis man wieder ein Projekt kriegt, ne? Also natürlich gibt es ganz große Leute, die immer wieder was kriegen, was auch cool ist, weil es finden das Publikum, aber da hoffe ich doch schon, dass er da, ja, wieder was machen darf in balder Zeit.
Ja, ich wünsche mir halt immer für die Leute, dass sie dann zumindest auch irgendwie noch eine andere Tätigkeit finden im Filmbereich. Zum Beispiel, dass sie, weiß ich, Werbespots drehen oder so, dass sie zumindest gut Geld verdienen. Das ist ja auch immer wichtig. Also, das machen ja auch viele mittlerweile bekannte Namen. Ich glaube, Sebastian Schipper hat, glaube ich, jahrelang Werbung gemacht für irgendwelche Biersorten, bis er dann irgendwie Victoria gedreht hat. Also von daher, da auf jeden Fall alles Gute. Und wenn der Johannes sagt, der Film ist gut, dann ist der Film auch gut. Deswegen Ungeduld des Herzens bitte vormerken. Hoffen wir einfach mal, dass er es irgendwie noch in die Kinos schafft. Denn ein Kinostart ist Gold wert. So, Überleitung. Zack.
Traum.
Ich weiß, ich weiß. Was auch Gold wert ist, ist vielleicht der nächste Film, der übrigens auch was mit Gold im Titel hat, nämlich nicht Better Gold, wie ich hier aufgeschrieben habe. Das ist, glaube ich, ein Typo. Bitter Gold, also bitteres Gold. Johannes, was ist denn bitte das?
Genau, das ist jetzt tatsächlich ein Film, der in Deutschland startet. Das können wir schon mal sagen. Der soll am 21. August in die deutschen Kinos kommen. Es ist ein chilenischer Neo-Western, kann man glaube ich sagen. Oder also es ist ein Western-Drama. Im Film geht es um Carola und ihren Vater Pacifico. Und die beiden arbeiten als Minenarbeiterin zusammen mit anderen, sprengen die halt da so alte Minen hoch und gucken dann nach Kupfer und, also offiziell nach Kupfer, aber der Titel deutet es schon an. Pacifico hat wohl irgendwie eine Goldmine oder Goldader, hat halt Gold gefunden und die wollen halt Geld ansparen und dann zusammen, ich bin gerade überlegen, ich glaube irgendwo an die Küste fahren und dann da sie soll zur Schule gehen, also ein besseres Leben wollen sie sich damit, ja, ermöglichen. Und dann kommt aber einer dieser ihrer, ja, Angestellten, ich check dieses Verhältnis sich nicht so ganz, also scheinbar hat Pacifico irgendwie die Mine gepachtet und stellt dann Leute an, die dann quasi für ihn arbeiten. Er ist so eine Art Vorarbeiter, sowas schätze ich mal. Und einer von denen, der auch mal viel, viel trinkt, unzuverlässig ist, der findet halt es quasi raus, dass die irgendwie vielleicht auf Gold gestoßen sind und dann kommt es zu Verwicklungen, würde ich mal sagen, die dramatischer Natur sind.
Okay. Ich bin ein einfacher Mensch. Und wenn man mir sagt, es gibt da diesen südamerikanischen Neo-Western, reicht das für mich schon aus, dass ich sage, jo, will ich gucken. Weil ich krieg gerade die Titel nicht zusammen, aber ich meine, dass in den letzten Jahren vermehrt aus Südamerika echt richtig feine Sachen gekommen sind. So Abenteuerfilme und auch so Westernfilme. Und deswegen Bitter Gold, oder Better Gold, wie ich es bei mir stehen habe. Ich finde immer noch, das ist auch der bessere Titel, aber auf mich hört ja mal wieder keiner. Das klingt interessant, das klingt wirklich interessant. Und dass der ins Kino kommt, das finde ich auch schon mal schön. Das heißt, ich habe vielleicht auch noch die Chance, den zu sehen. Was erwartet mich denn alleine, also vom Künstlerischen her? Ist es ein künstlerisch anspruchsvoller Film? Hat der irgendeine Besonderheit? Ist er vielleicht sogar schwarz-weiß?
Das wäre es auf jeden Fall. Ich muss gerade überlegen, weil letztes Jahr lief, glaube ich, Los Colonos oder The Settlers, das war ein argentinisches Western-Drama, der sehr, sehr gut ankam. Fand ich auch nicht uninteressant, aber auch sehr, sehr getragener Film. Das hier ist, ich würde sagen, das ist ein spannender Mix, weil der hat schon irgendwas Dokumentarisches, was Nüchternes, was so sehr zurückgenommen inszeniert ist, hat dann aber immer wieder so Genre-Einschübe. Also der ist manchmal ganz schön explizit unangenehm. Das hat man auch am Publikum gemerkt. Also das Festivalpublikum, dieses Festivalpublikum, Fantasy Filmfest, sind natürlich alles gewöhnt. Aber dieses Festivalpublikum ist natürlich so explizite, ja, Gewalt- oder Schocksequenzen nicht gewohnt. Und es gibt hier schon einige Genre-Elemente, mit denen gespielt wird. Aber, und das muss man sagen, es, finde ich, zeigt halt auch schon, worum es geht. Das ist ein Festivalfilm. Also auch das, der ist sehr ruhig, der ist langsam, Slow Cinema, weiß ich nicht, wird irgendwie gefühlt immer schon bei allen möglichen, sobald es nicht das Tempo von irgendwelchen Blockbustern ist. Weiß ich nicht, ob es das ist, aber es ist auf jeden Fall ein eher langsamer, auch getragener Film, der aber visuell halt durch diesen Mix aus sehr zurückgenommener Inszenierung und Bildern und dann halt diesen Genre-Einschüben auf jeden Fall interessant ist.
Okay. Das heißt, also er hat schon, so habe ich es richtig verstanden, schon ein paar Momente, die jetzt eher in Richtung Genre gehen. Und ich, also gerade, ich nehme an, es ist, hat was mit Gewalt zu tun.
Ja.
Okay. Das, weil das ist mir auch schon mal aufgefallen, dass bei manchen Festivals die Festivalbesucher damit nicht, was nicht zurechtkommen, aber dann überfordert sind. Ne? Das ist irgendwie auch ganz, ganz spannend. Aber ist es denn ein Film, der sich jetzt auf diese, ich nenne es mal, auf das Shock-Value ausruht oder bietet er dann doch mehr?
Nee, überhaupt nicht. Also dieses Schock, das ist auch kein, also natürlich hat das Publikum geschockt, aber das sind insofern keine, ich finde es schwierig zu beschreiben, also der hält das schon zum Teil lange drauf, das sind wirklich unangenehme Szenen, aber die sind dann halt, also das sind schon Genre-Einschübe, aber die sind auch sehr, ja, so beiläufig irgendwie inszeniert, was es dann fast noch unangenehmer macht. Also das ist halt wirklich, Horrorfans haben viel Schlimmeres gesehen, aber das hat so eine Intensität. Ja. Also das ist schon, weil es halt so echt ist. Also das sind halt wirklich so Sachen, wo ich denke, ha, ja, das wird uns auch passieren eventuell, wenn wir da in dieser Situation wären. Und was machen wir dann? Und das macht es so real und unangenehm. Aber auch abseits dessen, also es geht dann halt vor allem um Carola. Ich kann leider das R nicht rollen. Mhm. Sonst würde man sehr, sehr schön, glaube ich, sie, Carola, ich kann das R nicht rollen.
Du, das kannst du gerne machen, weil meine Mutter heißt Carola. Ich, jedes Mal, wenn du jetzt den Namen sagst, denke ich an meine Mutter. Also von daher vielen Dank für die Familienzusammenführung heute.
Ja, deswegen, ich hätte auch nie Spanisch machen können. Ich war Französisch, da ist es ja immer, aber ich kann nicht, ich kann das nicht. Und es geht dann sehr um sie, wie sie halt auch als junge Frau in dieser Männerdomäne zurechtkommt, weil Pacifico dann irgendwann, ich sag mal, außer Gefecht gesetzt ist, erstmal. Und sie muss dann halt mit diesen Männern klarkommen. Also es ist ganz klar auch so eine Emanzipationsgeschichte, sich zurechtkommen, sich organisieren. Wie ist es halt als junge Frau in so einem Beruf, in so einer harten, öden Welt, die dann natürlich auch quasi ihr Leben darstellt. Und das ist auf jeden Fall innerlich auch in, ja, wie sage ich das denn? Das regt einen an, also so auf intellektueller Ebene, würde ich sagen. Ich finde auch, das ist so ein Film, da kann man sich viel Gedanken danach noch drüber machen und auch drüber reden.
War denn auch,
wenn man jetzt jemanden hätte, der den gesehen hat.
War denn auch mitreißend?
Stellenweise. Ich finde, das ist ein Film, der einen langen Atem erfordert. Ob man das langweilig findet, ist dann eine andere Frage. Der hat schon meine Geduld auf jeden Fall strapaziert. Mhm. Aber ich finde, das muss nichts Schlechtes sein. Das sind ja, ich finde, es ist, man muss sich darauf einlassen und wenn man das macht, dann bekommt man viel. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, das ist auf jeden Fall kein Film für alle. Weil es, glaube ich, schon Leute sagen wird, die werden irgendwann mental und vielleicht dann auch irgendwann wirklich abschalten.
Hm. Ist er denn, also ist er denn noch lang? Also hat er eine lange Laufzeit?
Nee, der geht knapp 83 Minuten.
Oh, okay. Aber das sind die gefährlichen Filme. Du glaubst, die sind schnell vorbei und dann haben sie dich also richtig an den, ne? Du weißt schon. Also ja.
Ja, ich glaube schon, dass er sich für viele länger anfühlen wird. Ich muss sagen, für mich hat er sich stellenweise auch gezogen. Aber ich bereue auf keinen Fall, den gesehen zu haben. Also das ist, also ich finde, es gibt auch immer diese Arthouse-Filme, hatte ich letztes Jahr auch einige Screener, wo ich am Ende gedacht habe, ich finde es schon gut, dass ich den gesehen habe, aber das darüber reden ist interessanter, als ihn gesehen zu haben.
Ja.
Das würde ich hier nicht sagen. Also ich finde schon, es ist, glaube ich, hier wirklich interessant, auch nochmal drüber zu reden. Aber ich finde gut, dass ich den gesehen habe, weil der wirklich auch da auch tolles Abschlussbild.
Okay.
Ich muss das so loben, weil ich finde, es gibt viel zu wenig Filme. Herr der Ringe. Alle mögen das. Ich mag es nicht, dass da 25 Enden sind. Hier hast du ein Ende und es ist gut.
Ja. Jetzt wissen ja auch alle, was für eine traurige Kindheit der Johannes gehabt haben muss, aber wir möchten es nicht gegen ihn stellen. Johannes, ich mache dir ein traumhaftes Angebot. Ich werde einmal versuchen, den Bitter Gold, der eigentlich Better Gold heißen sollte, noch zu gucken, kurz bevor er dann in die Kinos kommt regulär. Und falls ich das schaffe, machen wir nochmal einen richtigen Besprechungspodcast hier beim Telestammtisch. Und dann reden wir richtig, richtig tief über den Film, weil dann habe ich ihn auch gesehen. Ist das ein Angebot, was du annehmen möchtest?
Wir können auf jeden Fall sagen, du kannst auch ihn auch einfach Oro Amargo nennen. Ist übrigens von Juan Francisco Olea.
Und wem auch sonst.
Der, genau, leider, also der hat vor dem Start des Films hatte der eine kleine Videobotschaft aufgenommen und danach gab es quasi noch ein Video Q&A, wo ich aber leider nicht bleiben konnte, weil ich dann zum nächsten Film musste.
Das ist,
aber hätte ich interessant gefunden und auch das muss man nochmal so Festival-Werbung-mäßig sagen, das ist ja häufig auch das Schöne, dass dann Leute von Cast und Crew da sind und sich auch nochmal Fragen stellen. Bei Sharp Corner war es leider so, zumindest bei der Vorstellung, wo ich war, sind irgendwie leider Regisseur und Produzent verschütt gegangen und war nicht da. Sonst hätte es da auch ein Q&A gegeben, was ich mir hätte angucken können.
Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Festivals sind cool, aber was halt richtig cool ist, wenn du einen Film guckst und danach noch die mit den Leuten nicht reden kannst, aber die in einer Diskussion beiwohnen kannst über den Film, wo auch die Verantwortlichen mit dabei sind. Eines der besten Festivalerlebnisse, das ich jemals hatte, war vor 2 Jahren, glaube ich, in Köln. Da haben sie den Film Schock gezeigt, von und mit Dennis Mokito. Und der spielt halt in Köln. Und das ist so ein Genrefilm. Und es war so cool, danach wirklich abends um 11 durch Köln zu gehen, zum Bahnhof, weil du halt teilweise so das Gefühl hast, du bist gerade so selbst in diesem Film drin. Das fand ich war auf jeden Fall ganz schön. Aber gut, ich schweife ab.
Nö, finde ich gar nicht. Ich finde, das gehört ja noch zum Festival-Erlebnis auch dazu. Ich muss sagen, das hat mir hier tatsächlich ein bisschen gefehlt, weil ich jetzt hier quasi alleine war.
Hättest du mir einladen können, was hättest du gesagt?
Der Telestammtisch kann ja dich einladen. Und muss ich sagen, letztes Jahr war ich zu zweit auf dem Oldenburg Film Festival und das hat mir, glaube ich, schon gefehlt. Das hätte ich auch sehr schön gefunden, die Filme zusammen zu gucken und dann darüber zu reden. Also, ne, du hast jetzt das Kölner Film Festival schon angesprochen. Da liebäugel ich ja auch schon damit.
Ich sag mal so, ich habe mich gestern kreditiert mit einer Kollegin von die lieben Sam. Das heißt, wir werden das vermutlich dann auch etwas, das ist ausführlich, aber ähnlich wie wir jetzt den Emden Nordernei Film Festival besprechen, werden wir auch das Köln Festival dann vermutlich besprechen. Falls du auch mit dabei bist, gerne. Es wäre mir eine Freude. Wenn du mir meinen Platz wegnimmst, dann hau ich dich.
Dann komme ich vielleicht doch nicht nach Köln.
Okay, du hast aber schon mal was gesagt, dass es gibt ja auch Preise beim Film. Du hast gerade eben, glaube ich, von einem Publikumspreis gesprochen. Kannst du uns vielleicht kurz sagen, was so die größten Preise sind, die das Festival dieses Jahr vergeben hat und wer die Preisträger, Trägerinnen sind?
Das kann ich sehr gerne machen. Es gibt einige Preise, da habe ich auch nicht, also es gibt auf jeden Fall den Score Bernhard Wicki Preis, es gibt den DGB Filmpreis, es gibt den NDR Filmpreis für den Nachwuchs, den Wolfgang Petersen Filmpreis, den Creative Energy Filmpreis, den Focus Future Award und dann gibt es noch einige Drehbuch- und Kurzfilmpreise. Man möge mir verzeihen, dass ich die jetzt nicht nenne. Das ist hoffentlich in Ordnung.
Okay, aber komm, Wolfgang Petersen Preis hat den gewonnen. Das würde mich wirklich interessieren, weil Wolfgang Petersen, also damit habe ich ja recht, der kommt aus Emden. So, dankeschön.
Genau, und auch übrigens, das stimmt, das wollte ich vorhin noch sagen, Otto Waalkes hat letztes oder vorletztes Jahr das Festspielhaus eingeweiht. Das ist quasi die Haupt- oder die größte Location vom Filmfestival. Genau, wer hat gewonnen? Ich hatte tatsächlich ähnlich wie letztes Jahr in Oldenburg eine größtenteils suboptimale Auswahl getroffen, weil ich viele der prämierten Filme nicht gesehen.
Du bist einfach Anti, weißt du? Du bist halt jemand, der nicht mit dem Strom schwimmt, ja? Du bist kein zu diesen Schlafschafen, Johannes, weißt du? Du gehst deinen eigenen Weg. Lass sie das nicht wegnehmen.
Genau, also ein Film aus Kanada hat nämlich gewonnen, Skeet. Der hat sowohl den Score Bernhard Wicki Preis als auch den DGB Filmpreis gewonnen. Und welche Überraschung, es ist ein in Schwarz-Weiß.
Gott sei Dank.
Gedrehter Film. Genau, dann wurden auch noch bei dem Score Bernhard Wicki Preis Never Alone und Odd Fish ausgezeichnet. Also da werden es gibt dann quasi eine silberne und einen dritten Platz quasi. Den Wolfgang Petersen Filmpreis hat tatsächlich Sharp Corner gewonnen. Also das ist der, habe ich zumindest einen prämierten Film gesehen und den Focus Future Award hat Sand Kelp gewonnen. Genau, das ist halt immer so der Nachteil quasi, wenn man nicht so viele Filme gucken kann auf dem Festival, beziehungsweise nicht weiß, was das für Filme sind, weiß man ja auch nicht, was jetzt eventuell prämiert wird. Und so ist das.
Aber ja, man kann nicht immer Glück haben. Vielleicht hast du ja auch Glück und einer der Filme, den wir heute besprochen haben, wird dann noch zum Kultklassiker. Wissen's nicht.
Das stimmt, das ist mir halt aufgefallen, weil ich hatte dann auch geguckt, was letztes Jahr so auf dem Emdener Filmfest lief. Und da ist mir dann schon eingefallen, oh, das sind ja einige Filme, die inzwischen bekannt sind. Oder wie sag ich denn?
Ihr wisst, ja, was die ich meine, glaube ich. Gewisse, ne? Prominenz vielleicht einfach haben. Ne?
Genau, richtig. Also zum Beispiel lief da ein kleines Stück vom Kuchen. Das ist ja ein, ich glaube, iranischer Film, der super ankam. Oder auch jetzt hier In Liebe, eure Hilde. Ah, Stu zeigt die Disc oder das Cover gerade in die Kamera. Auch In Liebe, eure Hilde, der hat ja beim, ich glaube, Deutschen Filmpreis. Ich glaube, es war der Deutsche Filmpreis.
Ich glaube,
abgeräumt.
Ja.
Ja, oder auch Treasure mit Lena Dunham lief da zum Beispiel. Sterben lief da zum Beispiel auch letztes Jahr. Also da liefen einige interessante Filme. Das ist dann natürlich auch immer, das weiß man vorher nicht. Gut, bei Sterben war ja auch durchaus prominent besetzt mit Lars Eidinger und Corinna Harfouch. Oder auch Ellenbogen, wo, glaube ich, auch viele durchaus positiv drüber geredet haben. Die habe ich leider noch nicht gesehen. Genau, und da bin ich dann gespannt, was dann vielleicht die Filme sein werden. Also natürlich, glaube ich, Memoiren einer Stecke, weil es auch Oscar nominiert ist, das ist, glaube ich, offensichtlich.
Ich meine, ja, man darf ja nicht vergessen, man kann natürlich, muss auch so überlegen. Du weißt sehr zu sicher, dass, mal als Beispiel, du hast jetzt die Wahl zwischen Bitter Gold und Memoiren einer Schnecke. Du weißt zu 100%, Memoiren einer Schnecke kommt Ende Juli in die Kinos. Damit ist immer noch nicht klar, dass du ihn auch im Kino schaffst, aber du weißt, du kannst ihn nochmal auf der großen Leinwand sehen. Deswegen würde ich da auch immer sagen, okay, komm, dann gehe ich besser zu Bitter Gold, weil bei dem bin ich gerade unsicher, ob ich nochmal in meinem Leben die Chance bekomme, den auf der Leinwand zu sehen. So würde ich das handhaben. Auf der anderen Seite weiß ich auch, wie verführerisch es ist, zu sagen zu können, ich habe den Film mit dem und dem bekannten Star vorab gesehen. Ne? Das ist, ja, so ist es halt einfach. Ne? Da kann man, man bleibt Mensch, trotz Filmfestival. Das habt ihr jetzt hier. Das ist unsere große Erkenntnis aus diesem Podcast. Wir bleiben Menschen auch, wenn wir auf Filmfestivals gehen. Johannes, ich hätte noch zwei Sachen auf meinem Zettel. Natürlich kannst du gerne noch was hinzufügen, wenn du noch was hast, aber was ich jetzt für dich habe, ist, ich hätte gerne jetzt aus deiner Erfahrung Filmfest in Emden.
Ich habe jetzt voll den Ohrwurm von Herbert Grönemeyer und der Mensch bleibt Mensch. Schlechteste Herbert Grönemeyer Nachname, Nachmache ever.
Filmfestival gefährlich.
Ja, genau. Ah, das ist ein großartiger Sänger, ne? Also, coole Socke.
Definitiv. Der auch mit Wolfgang Petersen zusammengearbeitet hat, das Boot, ne? Hier. Hier haben wir es wieder.
Aha, da haben wir es.
Wir haben heute einen Podcast voller Überleitung und Zusammenschlüsse. Das ist der Wahnsinn. Das ist vielleicht der beste Podcast, den ihr jeder draußen gehört habt. So. Nein, folgendes. Du hast ja jetzt schon durchaus Lob auch kundgetan für das Filmfestival Emden-Norderney. Aber fürs nächste Jahr, hast du vielleicht Wünsche, wo du einfach sagst, ach, ich hätte gerne, dass sich das vielleicht ändert, und den Wunsch, dass du mehr Zeit hast, für mehr Filme zu gucken, den lassen wir bitte außen vor. Aber hast du vielleicht einfach so Sachen, wo du sagst, ja, das würde mir gefallen, wenn das vielleicht noch geändert wird? Oder hast du Verbesserungsvorschläge? Denn wenn jemand weiß, wie man ein gutes Filmfestival macht, dann bist du das natürlich, weil du warst jetzt schon zweimal bei einem.
Also ich wünsche mir natürlich mehr Zeit, um mehr Filme zu gucken.
Ja.
Ansonsten muss ich sagen, jetzt von meinem ersten Eindruck kann ich mich eigentlich gar nicht beschweren. Es ist natürlich die Frage, man muss ja die Filme auch alle gleichwertig präsentieren. Ich hätte mir sonst, glaube ich, einfach, ja, weil ich habe ja eine andere, nee, das kann man, das geht nicht. Also natürlich, ich hätte gerne noch mehr und Filme geguckt, ich habe ja Filme geguckt, die anders waren auf jeden Fall. Ich finde gut, dass es auf jeden Fall, ich finde, man merkt, dass es von allen Filmen, das hat ein Fokus, dieses Festival, das mag ich. Also ich finde, da wirkte auf mich zum Beispiel Oldenburg letztes Jahr, ich habe nicht verstanden, was der übergreifende Kern war.
Film in Oldenburg, ganz einfach.
Auf jeden Fall, genau. Ich bin natürlich immer der Fan von mehr Animationsfilmen, auch gerade finde ich auf Festivals. Das ist, glaube ich, was, wo ich mich einfach drüber freuen würde. Aber ich glaube, das ist jetzt nichts, was man auf vielen Festivals sieht. Da müsste ich vielleicht mal nach, wie spricht man das denn auch? Annecy, also dieses, genau, richtig. Ist das in Frankreich eigentlich?
Belgien, oder?
Ah, Belgien, oder? Gut. Das ist ja gar nicht so weit.
Also ich bin mir gerade unsicher. Also da bitte, überprüf das bitte nach. Ich habe jetzt keine Lust dazu. Ich bin halt
einfach reich. Das ist ein spannendes Festival, glaube ich. Wo, glaube ich, auch, ich glaube, da hat Memoiren einer Schnecke Debüt, glaube ich, gefeiert auf dem Festival. Und da werden viele, viele Animationsfilme gezeigt. Das ist natürlich nochmal super spannend. Ansonsten, ich bin, glaube ich, super zufrieden. Ich will auf jeden Fall nächstes Mal dann natürlich auch die anderen Locations ausprobieren. Ich habe nicht so groß, also ich habe mir dann einmal so Wraps mitgenommen und in der Pause dann gegessen.
Der Acapella Profi.
Das muss ich gucken. Der kam an den Profi, genau, richtig. Die waren, war geil. Also es war halt schönes Wetter und da saß ich da am Bahnhof auf so einer Bank. Und irgendwie währenddessen, aber ich habe das so halt mitbekommen, irgendwann hat so ein Busfahrer geflucht und scheinbar wurde irgendwie in Emden, wenn ihr Zeugen seid, meldet euch da bei der Polizei, wurde einem bei einem Bus scheinbar irgendwie die Kasse oder so geklaut. So halb habe ich das irgendwie mitbekommen, während ich dann meinen Rap gegessen habe, weil ich habe nichts mitbekommen.
Ich bin halt, seit es das gibt, Kunde vom Deutschlandticket. Ich habe seit ewigen Zeiten kein Geld mehr im Bus gelassen und ich habe auch selten mitbekommen, dass überhaupt noch jemand eine Fahrkarte sich kauft. Nichts ist schlimmer, als wenn du im Bus sitzt und weißt, okay, Bus kommt jetzt 10 Minuten am Bahnhof an, der Zug kommt um 12, das schaffe ich. Und dann jemand einsteigt und sagt, warten Sie, ich habe es, passt nichts. So, nein! Aber gut.
Vielleicht war dann in der Kasse auch tatsächlich einfach gar nichts mehr drin, weil alle inzwischen irgendwelche Dauerkarten oder so.
Ja, vermutlich. Haben. Also das war mein Tipp zum Thema Busfahren. Und das zweite Ding, was ich noch auf meiner Liste habe, ist, Johannes, hast du vielleicht fürs nächste Jahr, wenn Leute da jetzt auch mal hingehen wollen, hast du vielleicht Tipps oder Tricks, was sollte man machen, was sollte man auf jeden Fall nicht verpassen in Emden, Norderney? So war es jetzt nur in Emden, aber Tipps und Tricks für das Filmfestival Emden, Norderney in meinen Klammern.
In Emden gibt es eine ganz schöne Kunsthalle, da bin ich auf jeden Fall schon mehrmals gewesen, die ist wirklich toll, wenn man nochmal was anderes da machen möchte. Wichtiger Hinweis, ich bin da mit dem Auto hingefahren, weil die spätesten Filme starten so zwischen 21 und 21.20 und gehen dann halt bis ungefähr 23 Uhr. Dann fährt der Zug nicht mehr. Das ist ein Dilemma, weil ich dachte eigentlich, ich kann da auch schön mit der Bahn hinfahren, aber irgendwie ist die letzte zumindest... Ich weiß nicht, vielleicht je nachdem, wo die Bahnen noch hinfahren. Ich habe natürlich nur geguckt, Emden, Oldenburg, Oldenburg, Emden. Aber ich glaube, die letzte ist dagegen 21.30 Uhr oder so losgefahren. Und ansonsten hätte ich da bis 4 Uhr oder 5 Uhr morgens ausharren müssen. Was, ja, wollte ich nicht.
Ja. Das Problem kenne ich aber auch. Also das ist auch immer mein Nummer-1-Tipp, wenn ihr auf Festivals unterwegs seid und ihr kommt nicht aus der Stadt oder müsst irgendwie fahren, guckt echt immer, wie es ist mit Bus und Bahn. Und ganz ehrlich, was ich auch noch euch mit dem Weg gehen kann, erwartet bloß nicht, dass diese Veranstaltung pünktlich anfängt. Das ist selten der Fall. Also deswegen achtet da. Aber gerade wenn es halt spät wird, ist es echt ärgerlich, wenn ihr dann irgendwie um 23 Uhr den letzten Zug habt und ihr seid erst um 23.05 Uhr aus dem Kino. Daher da auf jeden Fall drauf achten. Gut, damit bin ich ja fertig mit meiner Liste. Wie sieht es mit deiner Liste aus? Was hast du noch auf deiner Liste zum Thema das Filmfestival Emden-Norderney 2025?
Ja, ich finde so als mein Abschlussfazit von einem Festival, wo ich natürlich nur einen Ausschnitt gesehen habe, bin ich größtenteils zufrieden. Also es war jetzt kein Film, wo ich gedacht habe, boah, das ist ein Meisterwerk, den muss ich mir sofort nochmal angucken und ich bin ultra hyped. Aber es waren alles interessante, spannende Filme, wo ich nicht bereue, die gesehen zu haben. Ich finde es gut, dass ich da war. Ich kann mir vorstellen, nächstes Jahr auch wieder hinzugehen. Natürlich würde ich gerne wieder akkreditiert sein und dann hier wieder drüber quatschen, weil
ich glaube, du hast es gut gemacht, dass die sagen, ja, den Johannes, dem geben wir nochmal eine Akkreditierung. Ja, der war auch ganz okay. Der war ganz okay.
Ja, ist die Frage, ob das Festival quasi der Punkt ist, wo es knacken könnte oder hier. Weil Telestammtisch braucht mehr Festivalbesprechungen.
Das sagen aber auch nur die Leute, die sich diese Podcasts anhören. Das sind nicht viele.
Ich glaube auch, oder gefühlt sagen das wahrscheinlich neben mir, sagen das wahrscheinlich noch Katja und Paul, weil sie jetzt auch auf dem Dogfest waren, und wahrscheinlich Lieder, die, also wenn eine Person auf irgendwie jedem Festival der Welt ist, dann ist es Lieder. Weil gefühlt immer, auch wenn ich mit Lieder mal schreibe, sagt sie, ach so, jetzt, ich komme gerade vom Festival oder ich fahre morgen wieder hin.
Ja. Also, ich finde diese Podcasts in der Hinsicht, uns ist klar beim Telestammtisch, dass das nicht die mega Reichweite hat. Wie gesagt, es ist nicht Cannes, es ist nicht Berlinale. Selbst die Berlinale interessiert nicht mehr so viele Leute wie eins. Aber es ist immer ganz wichtig, weil ich finde, diesen Podcast machen wir auch ganz klar. Leute, diese Filmfestivals gibt es überall, auch in eurer Nähe. Diese Filmfestivals sind nicht nur für die Feuilleton und für die Journalie. Das sind auch für ganz normale Leute, die sich einfach ein bisschen für Film interessieren. Die auch mal vielleicht was gucken wollen, abseits von dem, was sie im Blockbuster-Tempel zu sehen bekommen. Deswegen hier nochmal meine Bitte, wenn euch das irgendwie interessiert. Es ist ganz einfach, sich zu informieren. Jede größere deutsche Stadt hat ein Filmfestival. Sorry, um es hart auszudrücken, Emden hat ein Filmfestival. Was wollt ihr denn noch? Also wenn das nicht der Beweis ist, Emden hat eins, Oldenburg hat eins, Ludwigshafen hat eins, Mannheim hat eins, dann wird garantiert bei euch in der Nähe auch irgendwo ein Filmfestival stattfinden. Deswegen meine Bitte, wenn ihr euch das interessiert, geht da mal hin, unterstützt das Ganze. Kultur ist wichtig, Film ist wichtig, Kino ist wichtig und so ein Filmfestival kann wirklich eine Menge Spaß machen. Keiner erwartet von euch, dass ihr das so macht wie wir und dass ihr da irgendwie 3 bis 6 Tage irgendwie durchgängig nur vom Kino hockt. Schön wär's. Aber zumindest mal so einen kleinen Trip in die Stadt für einen Film oder für 2 sollte auf jeden Fall drin sein. Es gibt mehr als das, was im Multiplex-Tempel läuft. Damit ist meine Aussage hiermit getan. Ich kann jetzt hier einen Haken machen. Ich war heute ein guter Junge. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Und wir haben eine eigene Webseite. Die haben wir immer noch und die werden wir noch in 1000 Jahren haben. Und eines Tages, wenn ich nicht mehr bin, wird auf meinem Grabstein stehen www.tele-stammtisch.de. Das habe ich so mit unserem Chef abgemacht und ich sag mal so, er hat gut dafür gezahlt. Ich sage Tschüss und Johannes, das letzte Wort, die letzten Worte gebühren ganz dir. Viel Spaß damit.
Um jetzt nochmal so eine ganz stumpfe Floskel dann auf den Filmfestival-Kontext zu beziehen. Nach dem Festival ist vor dem Festival. Ciao, ciao.